Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Chrissy.
Hi, ich bin Nico.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 12. Folge Schatten und Skandale. Nico hat heute einen True-Crime-Fall mitgebracht zum Thema Halloween. Aber bevor wir damit starten, wollten wir euch mal Danke sagen.
Ja, wir machen das ja jetzt schon 5 Monate lang, eigentlich knapp 5 Monate.
Krass.
Und wir sind mittlerweile auf dem Weg zu 5000 Streams, was ich wirklich wild finde, weil wir haben uns das nicht so ausgemalt, dass das tatsächlich so gut angenommen wird in den ersten Monaten. Deswegen, ja, wollten wir mal Danke sagen, dass ihr uns hört, dass ihr regelmäßig einschaltet. Wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, euch das gefällt, dann folgt gerne dem Podcast. Würde uns auf jeden Fall freuen und viel bringen.
Ja, das wäre ganz, ganz großartig. Ja. Genau, vor 2 Wochen hatten wir schon mal einen Skandalfall zum Thema Halloween. Wir haben über die Tragödie in Seoul gesprochen, wo ja 159 junge Menschen wegen Behördenversagen gestorben sind. Hört da gerne nochmal rein. Aber jetzt ist Nico dran mit, wie gesagt, seinem True-Crime-Fall und ich bin sehr gespannt.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon mal angekündigt, dass es ein bisschen in Richtung Paranormale geht. Mhm. Also so ein bisschen geistergeschichtenmäßig, was ja auch gut passt. Ich meine, in gut einer Woche, wenn die Folge rauskommt, ist ja schon Halloween, ist schon Ende Oktober. Das finde ich auch krass tatsächlich, dass es dann quasi schon November ist. Also ich finde, das ging jetzt so schnell rum. Also vor allem seitdem wir angefangen haben, den Podcast zu machen, wir sind ja auch viel beschäftigt damit, das ging aber, also
die Zeit verfliegt, ja.
Ja, war wirklich heftig. Lustige Zeit, muss ich sagen, aber ich finde es einfach krass, dass schon November ist.
Ja.
Auf jeden Fall wollte ich erstmal damit anfangen, dich zu fragen, glaubst du an so Paranormales, an Geister? Also ich meine jetzt nicht irgendwie Aliens oder Werwölfe oder sowas, sondern tatsächlich so Geister, Leben nach dem Tod. Was ist dazu deine Einstellung?
Ich muss sagen, leider nicht. Gerade so Leben nach dem Tod, wenn man daran glaubt, hat das ja auch was sehr Beruhigendes vielleicht, ist vielleicht irgendwas, auf das man sich freut. Ich glaube, ehrlich gesagt, es passiert einfach gar nichts, wenn wir sterben. Und leider bin ich auch null spirituell veranlagt, sage ich mal.
Mhm.
Wie ist es so bei dir?
Also ich finde es ein bisschen gruselig zu denken, dass dann nichts mehr passiert, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Also mein Kopf, weißt du, wenn man dann sagt, dass da noch irgendwie was passiert, dass du wiedergeboren wirst, dass du im Jenseits irgendwie bist, dass du, ne, weiß nicht, gibt ja verschiedene Theorien, Himmel, Hölle, aber auch einfach irgendwie als Geist, keine Ahnung, ne?
Mhm.
Ich bin da jetzt auch nicht so drin, also vor allem spirituell veranlagt bin ich auch überhaupt nicht, aber ich kann dir auch nicht sagen, an was ich glaube. Ich glaube, dass es aber irgendwie was gibt, weil es ja auch viel zu viele irgendwie Nahtoderfahrungen gibt, wo Leute dann auch irgendwie was berichtet haben, im Nachhinein, dass sie irgendwas gesehen, gehört, gefühlt haben, dass das so ein ganz anderer Bewusstseinszustand ist. Und ich muss irgendwie dran glauben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da gar nichts ist.
Ich glaube, es passiert einfach nichts und dann sind wir tot. Manchmal glaube ich auch, wir Menschen nehmen uns zu wichtig.
Das natürlich. Ich glaube aber auch, dass andere Lebewesen wiedergeboren werden. Also es hat gar nichts mit uns Menschen zu tun, sondern ich glaube, das hat generell einfach was mit dem Leben zu tun, mit der Seele. Glaubst du an die Seele?
Schwierig. Gab es da nicht mal irgendwie so eine Untersuchung auch, dass man direkt nach dem Tod 23 Gramm leichter wird, weil dann so war die Theorie, dass dann die Seele irgendwie aufsteigt oder so, das wurde mal irgendwie untersucht.
Oh Gott, das
nagel mich
nicht
da jetzt nicht drauf fest, aber das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, natürlich nennen wir es jetzt mal Seele, ne? Das macht ja einen Menschen aus.
Mhm.
Ich glaube aber nicht, dass mit der Seele irgendwas passiert, wenn wir sterben. Die stirbt, unser Wesen stirbt mit uns. und dann ist einfach vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wiedergeboren werden, dass wir irgendwie in den Himmel fahren oder so. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Na gut, also vielleicht kann ich dich ja mit meinem Fall jetzt umstimmen, weil das ist tatsächlich der erste und einzige Fall, bei dem ein Mörder wegen paranormaler Aktivität verurteilt wird.
Echt, oder? Ich bin sehr, sehr gespannt.
Wir springen in den Januar 1897 nach Greenbrier County, West Virginia. Die Berge sind von Schnee bedeckt, in den kleinen, hölzernen Häusern ist es kalt, es ist Nacht. Mary Jane Hester ist extrem müde, sie kann aber nicht schlafen, sie liegt im Bett und starrt die Decke an. Sie hat es nämlich momentan überhaupt nicht leicht. Sie isst kaum, tut sich grundsätzlich schwer, überhaupt einzuschlafen, denn erst ein paar Wochen zuvor hat sie ihre Tochter begraben. Sie wurde nur 23 Jahre alt. Dazu kommt aber noch, seit 3 Tagen passieren jede Nacht ganz komische Dinge in ihrem Haus. Zuerst sieht Mary ein helles Licht, in den Nächten darauf komische Schatten. Und auch in der 4. Nacht passiert es wieder. Mary sieht wieder einen Schatten, diesmal wird ihr aber plötzlich extrem kalt. Sie zieht sich die Decke über das Gesicht, fragt sich verängstigt, ob sie jetzt endgültig verrückt wird. Diesmal nimmt der Schatten aber eine Gestalt an, und zwar die ihrer verstorbenen Tochter. Die erzählt Mary Jane, dass die Todesursache falsch ist. Sie ist nicht an Schwäche oder der Geburt gestorben, wie es zuvor hieß, sondern ihr Ehemann hat sie grausam ermordet.
No.
Was denkst du dir jetzt?
Gerade jetzt am Anfang irgendwas dazu zu sagen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich meine, Lichter und so in der Nacht ist schon gruselig. Ist da irgendwie was, was eine Lichtquelle sein könnte oder... Ist es da an sich immer dunkel sonst?
Nee, es ist, also ist dadurch, dass sie in den Bergen wohnen und auch relativ abgeschieden, ist es eigentlich grundsätzlich dunkel.
Ich weiß noch nicht ganz, was ich dazu sagen soll, weil an sich, klar, gerade auch wie du es vorgelesen hast, ne, es hört sich super gruselig an.
Ja.
Also wirklich, aber keine Ahnung, Mary wird wahrscheinlich auch traumatisiert sein, weil sie ihre Tochter verloren hat.
Das stimmt.
Da kann man ja auch irgendwie dann kreisen dann die Gedanken und man hat Albträume und so kann man sich ja auch dann.
Es ist natürlich auch mitten in der Nacht, ne? Und wie du schon sagst, können Albträume sein, normale Träume. Wir schauen einfach mal. Wir springen mal ein bisschen zurück. Das spätere Opfer, Elva Zona Hester, wird 1873 geboren. Sie wächst auf einer sehr abgelegenen Farm auf. Die Gegend liegt, wie gesagt, in einem Gebirge und ist bekannt für dichte Wälder, zerklüftetes Gelände. Der nächste Bahnhof ist so weit weg, dass man teilweise den ganzen Tag braucht, um dorthin zu kommen. Also, du merkst schon, das ist natürlich, ne, vor allem in den USA, einfach alles sehr, sehr entzerrt.
Ja.
Und es ist halt so eine typische Farm-Village, so ein typisches Farmdorf. Und genau so ein Leben lebt Sona auch. Sie hilft als Kind ihrer Mutter dabei, Eier einzuholen zum Beispiel und die dann auf dem örtlichen Markt zu verkaufen. Ich habe dir jetzt mal ein Bild mitgebracht von Sona. Da ist sie schon ein bisschen älter. Es ist halt 1897. Dementsprechend
cool. Ich werde mich nicht über die Qualität beschweren.
Danke. Könnt ihr übrigens auch alles dann auf Insta nochmal nachschauen bei Schatten und Skandale. Könnt ihr auch das. Und ich habe noch ein weiteres Bild mitgebracht, kurzer Spoiler. Viel mehr gibt es in dem Fall nicht, aber da seht ihr zu allen Fällen nochmal die Bilder, um euch das einfach ein bisschen besser vorstellen zu können.
Oh, jetzt hatte ich gesagt, ich beschwere mich nicht über die Qualität.
Ich sag ja, die ist nicht gut. Ja, es ist, glaube ich, eh nur für Insta hauptsächlich, damit man sich grundsätzlich die Geschichte einfach ein bisschen besser vorstellen kann, dass man ein Gesicht zu der Sona hat.
Ja. Ich habe mir sofort gedacht, sie schaut irgendwie nicht glücklich aus. Sie schaut sehr ernst. Ihr Mund ist irgendwie nur so eine schmale Linie und auch ihr Blick ist relativ ernst. Ansonsten, sie trägt ein hochgeschlossenes Kleid, hat ein Dutt, braune, dunkle, lange, glatte Haare. Ja, wenn ihr auf Insta vorbeischaut, seht ihr, sehr viel mehr kann man nicht beschreiben. Ja, es ist halt ein Schwarz-Weiß-Bild, ne? Ich finde es trotzdem toll, dass du ein Bild von ihr dabei hast.
Vielen Dank. Das zweite Bild ist besser. Also als Kind hilft sie ja, wie gesagt, sehr viel ihrer Mutter auf der Farm. Als Teenager und junge Erwachsene wird sie allerdings ein bisschen aufmüpfiger. Also Sie wird später als eine Art Freigeist beschrieben, lockerer, losgelöster als die meisten anderen. Sonas Mutter hat ihr eigentlich, während sie aufgewachsen ist, die ganze Zeit gesagt, wie wichtig Keuschheit ist, hat das immer wieder gepredigt, funktioniert, wie man es ja vielleicht in diesem kleinen Vorspann, den ich gemacht habe, schon gehört hat, hat das allerdings nicht.
Ich wollte gerade sagen, ja. Also aufmüpfig hieß halt damals noch was ganz anderes, als es jetzt heute bedeutet. Klar. Sie hat halt ihre Freiheit bisschen ausgenutzt.
Ja, also lockerer einfach wirklich. Ja. War auch ein bisschen rebellisch dann, also hat jetzt nicht auf alles gehört, was ihre Eltern gesagt haben. Ja. Mit etwa 21 Jahren lernt Sona einen Mann kennen. Ein Schwiegermutterliebling, gerade bei Mary, die ihn ein bisschen strenger war, ist es allerdings nicht. Er hat keinen geregelten Job, dementsprechend auch kein Einkommen, heißt Familie ernähren, was ja damals auch noch wirklich Aufgabe des Mannes war, ist echt schwierig. Und dann kommt's, wie es kommen muss, Sona wird schwanger.
Okay, und sie haben nicht geheiratet, nehme ich jetzt mal an.
Sie haben nicht geheiratet. Ja. Weißt du ja, oder kannst du dir vorstellen, ist echt schwierig, ne? Also zu der Zeit.
Damals, klar. Ganz ehrlich, das war ja sogar noch vor 50 Jahren verpönt. Mhm. Ne? Oder wenn deine Eltern nicht verheiratet waren.
Ja.
Es war ja sogar bei uns im Kindergarten da noch komisch.
Ja gut, im Kindergarten habe ich relativ wenig davon mitbekommen persönlich. habe mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht. Aber man kann natürlich sagen, es ist nicht so gut gelaufen.
Ja, zu der Zeit richtig schlimm. Also da warst du gesellschaftlich dann ja voll unten durch.
Richtig, vor allem in einem so kleinen und zusammengewachsenen Dorf wie da, wo sich ja wirklich alles rumspricht auch.
Ja, da hast du halt auch nicht die Anonymität der Großstadt jetzt irgendwie, sondern jeder kennt jeden.
Ja, und genau. An sich muss man auch sagen, unwahrscheinlich, dass sowas passiert, wenn man sexuell aktiv ist, ist es nicht. Denn es war tatsächlich verboten, Verhütungsmittel mit der Post zu verschicken. Und wie gesagt, die Gegend ist ja so abgelegen.
Wie random.
Ja, stell dir vor, die Gegend war so abgelegen, dass man da jetzt auch nicht so unbedingt dran kommt gescheit, und durch eben dieses Gesetz war es einfach fast unmöglich, da dran zu kommen
an Verhütungsmittel. Dass man das nicht per Post verschicken durfte, finde ich aber irgendwie skurril. Was gab es damals eigentlich für Verhütungsmittel?
Also es gab tatsächlich schon Kondome seit ungefähr 60 Jahren. Es gab aber auch, also Kondome aus Gummi tatsächlich, es gab auch Kondome aus Tierhaut und eine Art Spülung, um quasi die Spermien dann rauszuwaschen nach dem Sex. Aber wie gesagt, man kam nicht dran. Und es war tatsächlich auch so, dass Ärzte Frauen bezüglich der Familienplanung nicht beraten durften. Heißt, es könnte tatsächlich sein, das weiß man jetzt nicht gesichert, dass Sona und ihre Mutter überhaupt nichts von Verhütungsmöglichkeiten wissen.
Ja, vor allem, wenn die so abgeschieden leben.
Genau. Also
wie kommst du da an Infos?
Wenn man, richtig, es gab kein Internet, es gab wahrscheinlich auch nur beschränkten Zugang zu Bildung. Ja. Ärzte durften nicht aufklären. Und natürlich kannst du dir vorstellen, Abtreibung war auch illegal.
Ja.
Es gab also keine andere Möglichkeit. Sona muss das Baby im November 1896 austragen. Ein kleiner Junge wird geboren, der allerdings leider verstirbt, bevor sie ihm überhaupt einen Namen geben konnte. Das Ganze hat dann natürlich auf Sona einen bleibenden Eindruck oder ein bleibendes Trauma auch hinterlassen. Und zur Beziehung zwischen Sona und Mary hat es auch nicht unbedingt beigetragen, weil Mary hat dann auch offenbar versucht, die Geburt geheim zu halten, weil sich eben in dem Dorf alles schnell rumspricht. Deswegen war die Situation halt so, Sona trauert um ihr Kind, die Mutter schämt sich, versucht das eher geheim zu halten, als irgendwie unterstützend zu wirken.
Ja.
Keine wirklich gute Situation. Die Zeit läuft also so dahin und dann kommt aber etwas Aufruhr. Ein großer, gut aussehender, gut gebauter Mann zieht in die Gegend, um als Schmied zu arbeiten. Er ist sehr charmant, flirtet gerne mit den Frauen, die ins Geschäft kommen, und kommt bei denen dann auch ziemlich gut an.
Jetzt wird's ja gleich ganz aufregend in dem Dorf. Ha? Ja gut, ja. Wenn da sonst nichts passiert, ne, dann kommt ein neuer Bewohner und dann schaut er noch gut aus.
Auch noch ein Schmied, ne, also ja. Der wirklich viel körperliche Arbeit verrichten muss, dementsprechend gewisse Muskeln aufgebaut hat. Auf jeden Fall kann Sona sich bei ihrer Mutter ja gerade nicht unbedingt Halt holen oder sowas. Deswegen sucht sie ihn sich woanders.
Und mit ihrem Freund oder?
Ja, der war ja eh, also die haben sich dann getrennt.
Ah, okay.
Weil erstens er ja nicht unbedingt unterstützend sein konnte und zweitens, weil er es dann auch nicht war. Deswegen, ja. Die haben sich dann getrennt, nachdem das Baby quasi auf die Welt gekommen ist. Sona verliebt sich auf jeden Fall sofort. Sie ist mittlerweile 20 Jahre alt und hin und weg von diesem Schmied. Ganz im Gegenteil, natürlich, kannst du es dir vorstellen?
Mary war gar kein Fan von ihm.
Sie findet ihn ultra arrogant und dass er eine viel zu große Klappe hat. Außerdem hat Mary schon Gerüchte gehört, dass der Schmied, der heißt übrigens Edward, schon mal verheiratet war. Was
geht
ja,
gar nicht.
Ja, tatsächlich. Also, ich meine,
ja, klar.
Die beiden sind Anfang 20.
Ja.
Da ist es dann natürlich, wenn man schon mal verheiratet war, was ja dann tatsächlich auch bis zum Tod gilt,
ja.
Ist es nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Es sind aber nur Gerüchte. Also das ist nicht belegt oder sowas. Und der kommt ja auch nicht aus der Gegend, sondern kommt ja von ein bisschen weiter weg. Aber ja, was macht Sona als Freigeist-Rebellin?
Sie flirtet mit ihm.
Sie ignoriert ihre Mutter komplett.
Ja.
Und Edward verliebt sich tatsächlich auch in Sona. Nach wenigen Wochen verloben sie sich hinter Marys Rücken und heiraten dann auch ziemlich schnell und ziehen zusammen in ein großes Farmhaus.
Aber dann müsste Mary ja eigentlich happy sein, dass ihre Tochter verheiratet ist. Aber mit einem geschiedenen Mann.
Ja, mutmaßlich geschieden. Das kann man ja nicht belegen und das sind Gerüchte. Und wahrscheinlich hat sie sich auch, nachdem die Gerüchte ja auch in diese abgelegene Gegend nicht unbedingt gut transportiert werden können, kann es auch sein, dass sie sich das ausgedacht hat.
Ja, weil sie ihn nicht mochte.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und dementsprechend mochte sie auch nicht, dass die geheiratet haben, vor allem nicht ohne irgendeinen Segen. Auf den ersten Blick wirken Sona und Edward glücklich zusammen. Er arbeitet natürlich weiter als Schmied, bringt das Geld nach Hause, sie bleibt zu Hause, ist Hausfrau. Das Ganze scheint gut zu funktionieren. Die Beziehung zwischen Sona und ihrer Mutter hat aber natürlich unter der Hochzeit, habe ich ja gerade schon gesagt, ziemlich gelitten. Dazu kommt noch dieser ganze Ballast von davor, der wirklich nicht lange her ist, wenige Monate. Die uneheliche Geburt, dann der Streit zwischen ich muss das vertuschen und ich leide gerade. Ne? Und dass aber natürlich doch mehrere Leute in dem Dorf mitbekommen haben, dass diese Geburt stattgefunden hat und Mary dadurch großen Schaden erlitten hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Da bringt diese Hochzeit das Fass quasi zum Überlaufen. Mary fährt den Kontakt runter, will auch nicht zu Besuch kommen und so scheiden sich dann quasi erstmal die Wege. Was sagst du jetzt zu dieser ganzen Situation?
Ich finde natürlich schwierig, das jetzt aus der heutigen Zeit zu bewerten.
Natürlich.
Weil klar, damals war es dann auch noch wichtig und du warst ja auch auf die Leute angewiesen, mit denen du in der Dorfgemeinschaft gelebt hast. Und damals war das halt ein riesiges Stigma, alleine schon vor der Heirat Sex zu haben. Dann kam sogar noch ein Kind dabei heraus, das dann noch gestorben ist, was natürlich nochmal dramatisch ist. Und dann heiratet sie ohne den Segen von Mary, was natürlich auch nochmal schwierig ist. Also Sona hat ja schon viele gesellschaftliche Regeln von damals gebrochen. Deshalb verstehe ich das schon, dass Mary sagt, okay, das war's jetzt für mich. Auch weil damals Familie ja noch sehr viel hierarchischer war. Und das summiert sich dann natürlich alles so. Deshalb verstehe ich schon, dass es auseinander geht. Ich glaube trotzdem, für beide war es keine leichte Entscheidung.
Also ich tue mir natürlich auch schwer, das zu beurteilen, weil von dieser konservativen Denke habe ich persönlich noch nie viel mitbekommen. Das Ding ist aber, was ich mir denke, so die Gefühle sind ja trotzdem da. Also das sind ja auch damals alles nur Menschen, die Gefühle haben. Und Natürlich ist das dann ein bisschen anders, weil da ja noch dieser Stolz und eben dieses, wie du es angesprochen hast, dieses hierarchische Denken mit drin. Aber die Zona hat ja ein Kind gerade verloren. Natürlich, das unehrlich ist, aber dass die ein bisschen verrückt spielt, ist für mich ein bisschen nachvollziehbar.
Natürlich, ich verstehe Zona eh noch viel mehr, gerade aus der heutigen Sicht noch viel mehr. Aber klar.
Und dass dann der gut aussehende Mann daherkommt, der ihr dann eben den Antrag macht, und da kann sie ja auch schwer Nein sagen, vor allem mit diesem hierarchischen Denken.
Ja. Und er gibt ihr vielleicht Halt und wieder einen Sinn im Leben.
Genau.
Weil ihre erste Beziehung ist in die Brüche gegangen. Sie hat gerade ein Kind verloren. In der Beziehung mit der Mutter kriselt es massiv.
Ja.
So, ja.
Genau. Ja, man, wie gesagt, es ist natürlich alles schwer nachzuvollziehen, gerade weil es so lange her ist. Mhm. Und muss man auch nochmal dazu sagen, begrenzt Quellen hat. Also ich habe Zeitungsberichte von damals ausgewertet und dann natürlich Überlieferungen von damals, die dann in spätere Zeitungsartikel eingearbeitet wurden, ausgewertet. Aber man kann es natürlich nicht genau wissen oder immer weniger genau wissen, je länger es zurückliegt. Auf jeden Fall gehen die Wochen so vorbei, der Herbst geht vorbei, es kommt Weihnachten, es läuft alles super. Dann wird Zona allerdings krank. Das kann natürlich durch den Stress kommen, gerade nach den Feiertagen, dass die Familie nicht vorbeikommt, dass man die Mutter nicht sieht, dass es dann noch ein bisschen Streit gibt. Es kann natürlich aber auch einfach so kommen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt sie im Januar 1897 zum örtlichen Arzt Dr. Knapp in Behandlung. Wirklich helfen tut das Ganze aber nicht. Zona ist erst Tage und dann letztendlich wochenlang krank, und Edward war zwar an ihrer Seite, aber er muss sie ja auch weiterhin versorgen. Also muss er auch weiterhin zur Arbeit gehen. So geht er eines Morgens dann wieder in die Schmiede, schaut aber zuvor nochmal bei der Nachbarin vorbei, die hat nämlich einen 11-jährigen Sohn, und der hilft immer mal wieder in der Gemeinschaft aus, und deswegen bittet Edward sie, dass ihr Sohn auch mal bei Zona vorbeischaut, ihr etwas im Alltag hilft, also zum Beispiel, wenn sie dann doch irgendwie zum Markt muss oder schnell Eier holen muss oder sowas, dass sie da einfach ein bisschen Unterstützung hat. Gegen Mittag schaut dann der Nachbarssohn bei Zona auch vorbei. Er war zuvor noch bei einem anderen Nachbarhaus beschäftigt und geht dann eben zu Zona, läuft die Stufen zur Veranda hoch, alles ist ziemlich ruhig, aber der denkt sich dabei auch nichts, weil Zona halt ja krank ist, dann ist das keine Überraschung. Dann klopft er, Zona macht aber nicht auf. Kommt schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil es war eigentlich nie so. Dann denkt er aber, sie hört ihn halt nicht, sie schläft gerade, keine Ahnung. Also läuft er dann in das Haus rein, ruft ihren Namen und sieht letztendlich Zona vor der Treppe liegen. Leblos, halb zur Seite gedreht, eine Hand liegt abgespreizt von ihr, eine liegt über ihrer Brust. Der Kopf schaut ganz komisch irgendwie weg. Der Junge kriegt Panik. Er rennt so schnell es geht aus dem Haus zu seiner Mutter, erzählt ihr alles. Die ruft dann natürlich den Dr. Knapp und auch Zonas Ehemann Edward.
Aber dabei, du hast ja nichts von Blut erwähnt jetzt, oder?
Ja.
Okay, also sie lag da.
Genau, sie lag da.
Okay.
Vor der Treppe, und sie war schon sehr gekrümmt und alles.
Verdreht bisschen, okay.
Genau. Ja.
Boah, dass der arme Junge sie auch finden muss, ist ja auch schlimm.
Ja, voll. Also jetzt den Vorspann mal außer Acht lassend. Was denkst du dir jetzt? Also wie denkst du?
Edward hat sie getötet.
Ja.
Entschuldigung, du hast gesagt, ist, Vorspann rauslassen.
Ja,
ganz ehrlich, wenn du jetzt erstmal nur so erzählst oder das dein Einstieg gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich davon ausgegangen, dass sie die Treppe runtergestürzt ist.
Genau, also die beiden waren ja glücklich, also wirkten nach außen sehr glücklich. Und sie war krank, was ja damals auch noch ein bisschen anders verlaufen ist als heute. Deswegen, es sah alles nach einem blöden Missverständnis, einem blöden Zufall aus, einer blöden Fügung der Ereignisse. Auf jeden Fall braucht der Dr. Knapp dann etwa eine Stunde, um bei dem Haus anzukommen. Mittlerweile ist Edward natürlich schon lang vor Ort. Dr. Knapp findet ihn ziemlich aufgewühlt, zutiefst traurig wieder, wie er oben mit Zona auf dem Bett sitzt. Also er sitzt, sie liegt. Edward hat Sona mittlerweile gewaschen, umgezogen und dann eben im Schlafzimmer aufs Bett gelegt. Er hat ihr dieses Kleid angezogen, was du vorhin so schön beschrieben hast, mit dem hohen Kragen. Ja. Seht ihr natürlich auch nochmal auf Instagram. Er sagt, es ist ihr Lieblingskleid und er hat außerdem ihr Gesicht mit einem Schleier bedeckt.
Ja gut, ganz ehrlich, da kann man Edward jetzt ja auch eigentlich nichts vorwerfen, weil ich glaube, klar, weißt du, alles in mir war so, nein, warum hast du sie bewegt? Aber kann man jetzt ja ihm, wie gesagt, auch nicht vorwerfen, gerade wenn man davon ausgeht, das ist ein Unfall. Ne? Natürlich will man jetzt als Ehemann seine Frau dann nicht in dieser verkrüppelten Lage liegen lassen.
Vor allem, wenn eine Stunde vergeht, bis der Arzt kommt.
Ja, aber natürlich, der hat jetzt alle Beweise oder Hinweise, Indizien ja vernichtet, weil er hat sie geduscht, er hat sie umgezogen, er hat ihren Körper bewegt.
Ja, ich meine, eine Spurensicherung
gab es in dem Dorf wahrscheinlich eh nicht.
Also es war eh alles ein bisschen schwierig. Der Arzt sollte sie untersuchen natürlich und den Tod feststellen und so. Aber es war schon alles ein bisschen ungewöhnlich. Also auch für damalige Verhältnisse. Okay. Zuerst natürlich mal, wie gesagt, der Arzt musste sie untersuchen und die Frau umzuziehen, bevor der Arzt da war, ist schon ungewöhnlich. Ja. Aber auch generell ist die Leichenwäsche und die Einkleidung für die Beerdigung eigentlich die Aufgabe der Frauen der Gemeinde.
Stimmt. Also das ist ja eigentlich, dass du da überhaupt die Kraft hast, wenn die wichtigste Person in deinem Leben gerade gestorben ist, dass du sie duscht. Aber gut, Leute, die trauern, verhalten sich ja immer irrational.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und nichts ist normal. Ja. Also wie du dich verhältst, ist es ja von Person zu Person unterschiedlich.
Ich will mir das gar nicht vorstellen, aber das kann ja auch einfach sein, dass er sie da unten in dieser Position liegen sieht. Wahrscheinlich auch ein bisschen Dreck vom Boden. Es war ein Staubsauger und so gab es da ja nicht. Ne? War bestimmt nicht sauber und dass die Person, die du liebst, die die letzte Ruhe quasi erfahren soll, dass die dann so dran liegt, tut, glaube ich, dann noch mehr weh, als sie mitzunehmen, die Kraft aufzubringen, sie umzuziehen, sie zu duschen etc. Also ich kann die Reaktion etwas nachvollziehen, weil er ist ja auch sonst der Umsorger quasi, der sie versorgt, der dafür sorgt, dass sie Essen hat und so. Deswegen kann das so ein letzter Akt der Fürsorge gewesen sein. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Kann sich ja jeder selber eine Meinung bilden. Natürlich schaut sich der Dr. Knapp die Leiche trotzdem nochmal an, während Edward schluchzend ihren Kopf hält. Der Arzt geht dann von unten nach oben, begutachtet den Körper und kommt letztendlich auch am Hals an. Dann ist Edward allerdings so aufgelöst, wütend, traurig und bringt den Dr. Knapp dann dazu, die Untersuchung abzubrechen. Also stellt der Gerichtsmediziner die Todesursache fest, weil die Sona ja natürlich, habe ich ja erzählt, schon Wochen davor bei ihm in Behandlung war. Also er kennt sie ja auch. Deswegen hat er anhaltende Schwäche wegen der Krankheit zur Todesursache erklärt. Später ändert er das dann aber in Geburt, was wohl so viel wie Fehlgeburt bedeuten sollte. Also die Nachwirkungen der Fehlgeburt, die Schwäche dadurch, die vielleicht eine Infektion des Körpers, sowas.
Heißt, Dr. Knapp hat nie die Untersuchung fertig gemacht.
Richtig.
Er hat ab dem Hals inklusive Kopf nichts mehr untersucht, weil der Ehemann so aufgelöst war.
Ja.
Gut, aber er hätte es ja zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können.
Hätte er, ja. Aber wie gesagt, ich meine, er kennt beide, er kennt die, vor allem die Sona. Er weiß, dass sie krank war, dass sie schwach war. Ja, dass es nicht besonders sinnvoll ist, können wir, glaube ich, alle sagen.
Ja gut, heutzutage gibt es ja strenge Richtlinien mit Leichenschau, zweite Leichenschau und so weiter. Da wird das ja nicht mehr so ablaufen. Aber ich finde das wirklich grob fahrlässig. Vor allem, wenn irgendwas am Kopf ist oder so.
Ja.
Hat der das ja einfach nicht gesehen.
Ja, also es gab zumindest keine äußerlichen Wunden am Kopf.
Ja, okay. Aber ein kleiner Einstich oder so, den siehst du jetzt ja nicht unbedingt, vor allem wenn Haare drüber liegen
keine
oder so.
Keine Frage, ja. Richtig. Chrissy ist da was auf der Spur. Natürlich werden danach auch Sonas Eltern informiert. Die Reaktion der Mutter, der Teufel hat sie getötet. Das war das, was sie gesagt hat.
Aber ist sie auch irgendwie niedergeschlagen?
Ja, ja, voll. So? Okay. Ja, natürlich, klar.
Ja.
Also Mary hat, also die Mutter hat Sona ja schon geliebt.
Ja.
Das war einfach, sie konnte sich das, glaube ich, einfach nicht mit ansehen. Deswegen, aber sie war natürlich niedergeschlagen und Sonas Leiche wird dann auch später im Haus ihrer Eltern aufgebahrt.
Weil für Mary ist es ja auch schlimm, wenn du denkst, okay, du hast mit deiner Tochter den Kontakt abgebrochen und wenige Monate später stirbt sie und
ja.
Ihr habt den Konflikt nie aus der Welt geschafft.
Ja.
Das muss ja auch ein ganz schreckliches Gefühl dann sein.
Ja, auf jeden Fall. Auch im Haus der Eltern, wo die Leiche ja aufgebahrt wird, wirkt Edward ziemlich wild, sage ich jetzt mal, emotional etwas verdächtig tatsächlich auch. Er bleibt nämlich die ganze Zeit an der Spitze des offenen Sarges stehen. Seine Gefühle
wieder am Kopf.
Wieder am Kopf, ja. Seine Gefühle wechseln immer wieder von überwältigender Traurigkeit zu unglaublicher Energie, zu Misstrauen, zu Wut. Also es ist wirklich ein ganz wilder Mix. Aber wie gesagt, oder wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn deine Ehefrau stirbt, kann ich mir zumindest wohlwollend irgendwie ein Gefühlschaos noch herbeireden und das irgendwie damit noch erklären, dass du einfach psychisch total am Boden bist.
Mhm.
Und bisher gab es ja auch noch keine offiziellen Hinweise. Weil ich erzähle dir das natürlich auch anders oder in einer anderen Reihenfolge mit anderem Wissen, als es damals passiert ist. Du musst dir ja vorstellen, das Einzige, was man gesehen hat, war, Edward war nicht zu Hause. Die Sona, die schon wochenlang schwach und krank war, liegt sehr unnatürlich vor der Treppe. Das Einzige, was Edward gemacht hat, war, in ein Gefühlschaos auszubrechen, sie zu waschen, anzuziehen und sich dann einfach da nicht von dem Kopf wegzubewegen, den Kopf zu halten, sie zu streicheln,
ja.
Sowas. Das ist das, was man mitbekommen hat.
Ja, klar. Ich meine, in einem kleinen Dorf geht man ja jetzt auch nicht davon aus, dass der Nachbar seine Ehefrau umbringt. Aber schon allein, dass du den Fall mitgebracht hast,
klar.
Zeigt mir ja schon, okay, da muss irgendwas passiert sein.
Ja.
Ne, sonst würdest du nicht in einem True-Crime-Skandal-Podcast diesen Fall jetzt erzählen.
Richtig, ja. Und
also mir...
Ja, es ist, ich erzähle es ja auch so, dass es einfach alles ein bisschen weird war. Ja.
Vor
allem, wenn man halt dann mit dem Wissen, was man jetzt hat, ne, im Nachhinein da drauf schaut, ist es auch komisch. Brauchen wir ja nicht reden.
Ja.
Edward lässt niemanden wirklich nahe kommen, vor allem nicht, während er den Kopf dreht. Er sagt, damit seine Frau leichter ruhen kann. Also er hat dann immer so ein Kissen nach links und rechts geschoben und an den Kopf durfte wirklich niemand ran.
Ja, nicht mal der Arzt.
Nicht mal der Arzt. Außerdem hat Edward zuvor einen großen Schal zusätzlich nochmal um den Hals gebunden. Bei der Totenwache erklärt er dann weinend, dass das ihr Lieblingstuch war und er ihr das deswegen unbedingt anlegen wollte.
Hat er deshalb auch das hochgeschlossene Kleid ihr angezogen?
Weshalb?
Weil er irgendwas am Hals verstecken will.
Wer weiß. Vor der Beerdigung bekommt Sonas Mutter dann den Schal, aber sie nimmt ihn sich, weil er angeblich süßlich riecht. Dann wird Sona begraben und alles scheint zumindest danach, so gut es geht, in Richtung Alltag zurückzugehen. Nur Mary kann alles noch nicht so ganz glauben. Die war ja davor schon sehr misstrauisch, auch was diesen Edward angeht.
Mhm.
Und jetzt hat sie nochmal einen extra Grund, sagt sie zumindest selbst später. Denn als sie das Tuch ihrer Tochter wäscht, wie gesagt, es roch ziemlich süßlich komisch, färbt sich das Wasser plötzlich unerklärlicherweise rot, obwohl das Tuch sauber war, und der Schal selbst wird pink. Für Mary ein klares Zeichen.
Sorry, falls du schon gesagt hattest, aber welche Farbe hatte das Tuch?
Nicht pink. Ich weiß, es steht nirgends, welche Farbe das hatte,
okay,
aber
schade.
Es hat sich dann pink gefärbt.
Mhm.
Und sie hat es jetzt auch nicht in rote Wäsche rein oder sowas. Also das hat sie mit der Hand gewaschen quasi und das Wasser färbt sich plötzlich blutrot, das Tuch färbt sich pink und niemand kann erklären, wieso.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, was auch dieser süßliche Geruch sein könnte.
Das hat Sonas Mutter erklärt. Es hat auch sonst so, also es stand zumindest nirgends drin, dass irgendwer anders das gesagt hat, sondern das war einfach Sonas Mutter, die das gemeint hat.
Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel einige Gifte. Also nehmen wir mal an, es gab diesen süßlichen Geruch. Mhm. Es gibt ja auch einige Gifte, die so süßlich riechen, aber jetzt an sich auch die blutrote Farbe zum Beispiel, die da rausgekommen ist. Blut riecht ja nicht süßlich. Mhm. Deshalb, ich überlege gerade die ganze
Tuch,
Zeit, was es sein könnte.
Das Tuch war auch nicht.
Das Tuch war ja sauber, das kommt ja auch noch dazu.
Eben. Fragen über Fragen. Mary kann aber nicht viel machen. Sie betet jeden Tag 4 Wochen lang in der Hoffnung, Gott würde ihr endlich die Wahrheit sagen, weil sie kann das alles überhaupt nicht glauben, dass ihre Tochter irgendwie an Schwäche gestorben ist. Und dann in der Nacht, genau 4 Wochen nach der Beerdigung, passieren die ersten komischen Dinge. Zuerst ein helles Licht, dann plötzlich Schatten, dann kristallisiert sich von Nacht zu Nacht immer mehr eine Figur leicht heraus und in der dritten wird die Figur dann deutlicher, klarer und es wird plötzlich extrem kalt. Die Kerzen beginnen zu flackern und in der vierten Nacht erkennt Mary dann die Gestalt, ihre Tochter.
Ja, da muss die Sauna das jetzt selbst in die Hand nehmen,
damit
ihr Tod aufgeklärt wird.
Sieht ganz so aus, ja. Sauna berichtet Mary nämlich von der Grausamkeit ihres Ehemanns, von Gewaltausbrüchen, von Wutanfällen, dass er immer wieder Sachen durch die Gegend schmeißt, gewalttätig wird und dann eines Abends macht Sauna ihm kein Fleisch zum Abendessen. Und das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Edward bricht ihr das Genick. Als Beweis dreht Sonas Geist sogar einmal den Kopf komplett um 180 Grad nach hinten und verschwindet dann. Du guckst ganz skeptisch.
Ja, das ist ja so dieses, das ist ja eine toxische, gewalttätige Beziehung, wie sie im Duden stehen würde, würde es da drin stehen. Das war gerade voll kompliziert ausgedrückt, aber du weißt, was
man
ich meine.
Ja.
Also es ist ja dieses typische, der Mann erhebt sich über die Frau, sobald die Frau vermeintlich einen Fehler macht, wie dass sie ihm jetzt kein Fleisch gekocht hat. Wow. Hm. Tötet er sie gleich. Weil ich überlege gerade, das mit Genick brechen macht ja auch durchaus Sinn. Weil du hast ja gesagt, es gab kein Blut. Er ist dauernd um ihren Kopf, um ihren Hals rum, zieht ihr hochgeschlossene Sachen an. Ein Schal, das Kleid, lässt den Arzt nicht den Hals untersuchen.
Ich finde es so lustig, dass du dich total auf diese Sache einschießt und wie das abgelaufen ist und wie das alles zusammenpasst.
Ich finde, der Geist hat das super erklärt.
Dass der Geist das der Mutter erklärt hat.
Ich weiß gar nicht, warum sollte ich an dem zweifeln? Das passt super zusammen.
Ja. Du?
Nein, okay. Du,
ist ja
stimmt,
schön, dass das Sinn macht. Ich wollte dich jetzt aber eigentlich eher fragen, ob du skeptisch schaust wegen des Geistes.
Nein, wegen Edward. Weil der anscheinend ziemlich das Arsch ist.
Das wirkt alles so, ja, tatsächlich.
Entschuldigung,
ja.
Um Gottes Willen, ja stimmt. Ich bin gar nicht auf den paranormalen Aspekt eingegangen. Ganz ehrlich, ich meine, es kann ja so, es ist immer in der Nacht. Ja, die Mutter denkt sich eh schon, hey, mit dem Tod meiner Tochter stimmt irgendwas nicht. Dann kann ja ihre Psyche sich das auch zusammengereimt haben und dann dieses Bild des Geistes sozusagen erschaffen haben. Weißt du, wie ich meine? Dass der Geist ihrer Tochter dann sie praktisch im Schlaf besucht hat, das aber von ihr nur so ein Verarbeitungsprozess ist. Weil die Geschichte ist ja schlüssig, deshalb bin ich ja sofort drauf eingegangen, dass die Geschichte des Geistes ja voll Sinn ergibt.
Ja.
Ne? Deshalb, ich glaube natürlich jetzt nicht, dass Sona tatsächlich von den Toten auferstanden ist, damit ihr Tod endlich aufgeklärt ist. Entschuldigung, soweit hast du mich noch nicht gebracht. Vielleicht kommt es noch. Obwohl ich gerade von mir selbst überrascht war, dass ich einfach so war, so, ja, das ergibt ja voll Sinn hier, alles klar.
Ich wollte es gerade
sagen, ja. Klasse,
eben,
klasse.
Eben.
Nee, aber wie gesagt, wenn die Mutter eh schon denkt, mit dem Typ stimmt was nicht, der hat vielleicht was damit zu tun oder so, und dann reimt sie sich das so zusammen und dann erscheint ihr das so. Ich meine, das ergibt ja auch Sinn. Wäre auch eine Theorie.
Also ich bin der Meinung, dass das absolut so passiert ist. Dass,
bist du echt?
Ja, sonst wäre es ja nicht so lange überliefert worden, oder? Ich meine, das sind jetzt 130 Jahre fast.
Ja gut, aber Leute spitzen ja Geschichten auch immer weiter zu, wenn sie sie weitererzählen. Ja.
Mary erzählt am Tag drauf ganz aufgeregt alles dem örtlichen Staatsanwalt John Alfred Preston. Sie fleht ihn an, die Todesursache soll er doch bitte nochmal überprüfen. Und tatsächlich nimmt Preston dann die Ermittlungen nochmal auf.
Überrascht mich jetzt gerade. Ja, irgendwie.
Ob jetzt wegen der Geistergeschichte oder weil eben Edward ohnehin suspekt vorkam, ja, oder weil andere Einheimische auch ein Gewaltverbrechen vermuten. Ich meine, es spricht sich auch sehr rum. Mhm. Man weiß es nicht, Fakt ist aber, es wird eben nochmal untersucht.
Vor allem, wenn der eh schon länger gewalttätig war.
Weiß man ja nicht.
Weiß man nicht. Vor allem, das wenn der Geist mutmaßlich...
Gesagt. Das hat der Geist gesagt.
Ja, aber ich meine, dann haben das ja Leute im Dorf vielleicht ja auch mitbekommen, wenn sie irgendwie mal blaue Flecken hatte oder so.
Ja gut, die hatte immer ein, es war, ja, war Winter, ja, und es war ein sehr hohes Kleid. Du hast es ja auf dem, ja, Bild gesehen.
Gut, das sieht man gar nicht.
Sie war sehr bedeckt. Das hat der Geist gesagt, Chrissy. Ist so.
Ist so.
Preston fängt an, die Trauergäste nochmal zu befragen, also Nachbarn, Familienmitglieder, Freunde. Und dann letztendlich auch den Gerichtsmediziner Dr. Knapp. Und als der dann dem Staatsanwalt erzählt, dass er von den Schultern aufwärts keine Untersuchung durchgeführt hat, war's das. Der Preston lässt die Leiche exhumieren und obduzieren. Natürlich trotz massiver Proteste von Edward, der dann auch sagt, ich weiß, dass ich verhaftet werde, aber niemand kann meine Schuld beweisen.
Das ist ja schon so eine verdächtige Aussage, ne? Wenn du verhaftet wirst und das erste...
Er wird nicht verhaftet, er protestiert einfach nur gegen die Exhumierung.
Stimmt, okay. Dadurch machst du dich ja schon so verdächtig, dass du nicht willst, dass die Todesursache praktisch deiner Frau nochmal untersucht wird. Na gut, das könnte man halt rechtfertigen mit Totenruhe und... lasst sie da in Ruhe, ihren Frieden finden.
Du willst ja auch nicht selber das Ganze nochmal durchleben. Du willst damit endlich abschließen.
Ja, es gibt schon mehrere Gründe, weshalb man nicht will, dass eine Leiche exhumiert wird. Aber sehr fragwürdig. Mindestens. Ja.
Trotz der ganzen Proteste kommt dann tatsächlich auch die Autopsie. Und da zeigt sich dann, Mary hat recht mit allem, was sie erzählt. Sonas Genick ist zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel gebrochen. Außerdem sind Bänder gerissen, die Luftröhre eingedrückt und überall am Hals hat Sona blaue Flecken. Es ist klar, sie wurde ermordet. Jetzt kommt Edward dann tatsächlich in Untersuchungshaft und im ganzen Land spricht sich mittlerweile rum, ein Geist hat dabei geholfen, einen Mord aufzuklären. Die Ermittlungen dauern ungefähr 3 bis 4 Monate. Dabei kommt unter anderem heraus, auch Mary hatte zuvor recht. Edward war nämlich schon 2-mal verheiratet, genauso wie Mary sich das ausgedacht hat oder wie sie die Gerüchte gehört hat. Mhm. Man weiß es nicht, aber die erste Ehe wurde geschieden mit der Begründung, große Grausamkeit an seiner Frau. Da saß Edward gleichzeitig während der Scheidung sogar wegen Pferdediebstahls schon im Gefängnis.
Oh, das wird ja immer schlimmer.
Und die zweite Frau ist dann 8 Monate nach der Hochzeit auf unerklärliche Weise gestorben.
Nee.
Im Juni 1897, also gut 6 Monate nach der Tat, beginnt dann der Mordprozess gegen Edward. Die Hauptzeugin ist da natürlich
Mary.
Mary. Während Staatsanwalt Preston bei seiner Befragung versucht, die Geistergeschichte, soweit es geht, zu umgehen, damit Mary sich nicht unnötig unglaubwürdig macht. Er versucht also nur auf die Fakten einzugehen. Der Verteidiger macht das genaue Gegenteil. Er fragt natürlich im Kreuzverhör ausführlich nach der Geistergeschichte, wie Mary dazu gekommen ist, dass ihrer Tochter angeblich das Genick gebrochen wurde. Und obwohl das Gericht die Jury anweist, das zu ignorieren, glauben viele Geschworene ihr.
Dass ein Geist ihr erschienen ist?
Ja, dass sie das dadurch weiß, weil die Erzählung so detailliert war, Mary sich nicht widersprochen hat und tatsächlich dann auch genau dem Preston vorher beschreiben konnte, wie was passiert ist, glaubt die Jury ihr größtenteils.
Ja, Und ganz abgesehen von der Geistergeschichte, ich meine, die Obduktionsergebnisse stützen ja auch ihre Erzählung. Mhm. Also man bräuchte Mary ja eigentlich auch gar nicht. Ja, obwohl.
Ohne Mary hätte man halt keinen Tatverdächtigen.
Ja, genau.
Weil du siehst ja nur, dass die Zona umgebracht wurde durch Strangulation, also erwürgt, sie wurde erwürgt. Aber du kannst ja nicht sagen, wer, weil Edward war zu dem Zeitpunkt ja nicht zu Hause, als Zona gefunden wurde. Und wie gesagt, die Mary hat es dem Staatsanwalt so genau geschildert, was wie passiert ist, schon bevor die Autopsie stattgefunden hat.
Ja, ja.
Dass die Berichte glaubhaft wirken.
Ich möchte nicht despektierlich über Mary reden oder so.
Aber.
Vielleicht ist sie ja anders an diese Infos gekommen, aber auf einem illegalen Weg. Und um nicht selbst ein Strafverfahren am Hals zu haben, hat sie sich die Geistergeschichte ausgedacht.
Naja. Zwischen Prozessstart und Urteil vergehen dann 3 Wochen. Am 11. Juli wird Edward wegen Mordes verurteilt und muss lebenslang ins Gefängnis. Das ist allerdings gar nicht so lang, denn keine 3 Jahre später verstirbt er an einer unbekannten Epidemie, heißt es. Er wird in einem unmarkierten Grab begraben.
Ich finde es gut, dass er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Und ich meine, ich habe jetzt auch null Zweifel daran, dass er tatsächlich seine Ehefrau umgebracht hat. Aber an sich finde ich das schon schwierig, dass aufgrund einer Geistergeschichte, einem Geist, der jemanden halt so erschienen ist, verurteilt wird. Finde ich irgendwie wild.
Man muss ja einwerfen, das ist natürlich sehr zusammengefasst. Also die Ermittlungen haben, wie gesagt, zwischen 3 und 4 Monate gedauert. Es wurden Leute befragt, der Autopsiebericht wurde natürlich rausgeholt. Es war jemand, dessen Ehefrau schon mal gestorben ist, eine andere Ehefrau.
Ja, klar.
Also es stützt sich nicht alles auf eine Geistergeschichte.
Klar, es deuten schon einige Indizien ja auf ihn und es ist eine logische Indizienkette. Aber es hat ihn ja trotzdem niemand irgendwie bei der Tat gesehen. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen schwierig, weil es gibt jetzt keinen handfesten Beweis. Vor allem, er hat ja theoretisch ein Alibi.
Gut,
man kann das ja alles nicht so gut bestimmen, ne?
Eben
auch
die Tatzeit,
Todeszeitpunkt und so.
Ich wollte gerade sagen, also hätte er am Abend zu forschen sein können, so wie es eben dann da auch dargestellt wurde.
Ja, gut, ich habe eh keine Zweifel daran, dass er es war, allein wegen seiner Aussagen.
In dem Fall muss ja auch...
ich finde es trotzdem wild, dass das aufgrund der Geistergeschichte vor allem war. Ja.
In dem Fall, die Jury muss ja überzeugt sein.
Ja.
Und der Richter verkündet dann das Strafmaß.
Ja.
Und die Jury war offenbar überzeugt.
Ja.
Durch die hervorgebrachten Argumente, die logische Kette,
ja,
die Vergangenheit von Edward. Also das ist ja dann das Rechtssystem, in dem wir uns hier befinden.
Ja.
Mary stirbt 16 Jahre nach Edward, also 1916. Mhm. Und sie hält bis zu ihrem Tod daran fest, der Geist ihrer Tochter hat sie wirklich besucht.
Ja, ich glaube, das war ihre Psyche.
Ja.
So hat sie das irgendwie verarbeitet oder so.
Bis heute ist das Ganze eine beliebte Halloween-Geschichte, eine beliebte Geistergeschichte zu Halloween. Und es gibt tatsächlich aber auch einen handfesten Hinweis in West Virginia, den man heute noch sehen kann, der an das Ganze erinnert, an diese ganze Geschichte. Und zwar, ich zeige es dir jetzt im zweiten Bild.
Also, ich sehe eine Gedenktafel, ne, die steht in der Nähe von einer Kirche, der Sam Black Church. Schaut da sehr ländlich aus. Links ist eine Straße, Bäume im Hintergrund. Ich sehe jetzt aber sonst kein Haus oder so. Aber gehen wir genauer auf die Gedenktafel ein.
Das ist das Wichtige tatsächlich. Ja.
Ja, ich dachte, ich mache es zuerst mal außenrum und dann zum Wichtigen
kommen. Von
außen
nach innen, ja.
Genau. Okay, ich finde echt crazy, was auf dieser Tafel steht. Da steht praktisch nochmal alles zusammengefasst, was du uns jetzt ja gerade auch die letzte halbe Stunde, Stunde erzählt hast. Ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ihrer Mutter eben Zonas Geist erschienen ist. Und die Geschichte, dass ihr Mann sie getötet hat, durch die Autopsie bestätigt worden ist.
Mhm.
Und dass das der einzige Fall ist in der Geschichte, wo ein Geist dabei geholfen hat, einen Mord aufzuklären. Einen Mörder zu überführen, genauer gesagt steht da. Ja,
ja, richtig. Also nicht deine Übersetzung, sondern aber tatsächlich, ja. Das ist der einzige Fall in der Geschichte, bei dem ein Geist mitgeholfen hat, einen Mord aufzuklären.
Das finde ich so verrückt. Auch, dass diese Tafel dann da steht.
Mhm. Kann man heute noch anschauen.
Das ist irgendwie sau cool, ja. Aber der Geist war auch sehr hilfreich.
Der war natürlich Hilfe. Das ist quasi die beste Zeugin, die du kriegen kannst.
Ja.
Das Opfer.
Ja.
Ja. Das war's mit der Geschichte.
Ich fand's irgendwie voll wild.
Es war wild, ja. Also man muss ja dazu sagen, wie gesagt, es ist halt eine Geistergeschichte, die ist leider nicht zu Halloween passiert, aber ich würde es jetzt trotzdem gelten lassen, weil Geistergeschichte.
Ja.
Ja, gut.
Ja, es passt schon.
Ja, danke.
Ich habe von der Geschichte auch noch nie gehört, obwohl das ja der einzige Fall ist, ja, wo echt ein Geist oder die Erscheinung eines Geistes, sei jetzt mal dahingestellt, ob die Mutter es tatsächlich gesehen hat oder sich nur eingebildet hat. Deshalb wundert mich das so sehr, weil das ja so eine verrückte Geschichte ist, die sich ja aber auch dadurch dann bewahrheitet hat, durch den Prozess bestätigt hat, dass sie ja auch tatsächlich auf die Art und Weise umgebracht wurde, so wie die Mutter es dem Staatsanwalt erzählt hat. Dadurch, dass ihr natürlich der Geist ihrer Tochter erschienen ist.
Es steht so auf der Gedenktafel.
Das steht da tatsächlich, ja, das finde ich verrückt.
Also ich sehe schon, ich konnte dich noch nicht zu einem gläubigen Menschen machen. Geistgläubigen Menschen.
Nee.
Wenn man das so sagen kann, weiß ich nicht. Aber, also auch wenn ich natürlich auch so meine Zweifel habe, ob sich das alles wirklich so abgespielt hat. Ich komme nicht drum rum zu denken, was wäre wenn? Wenn es wirklich genauso passiert ist. Weil es war ja offensichtlich glaubhaft und die Erzählung war ja schon glaubhaft und zwar mit Sachen, die man als Außenstehende, gerade jemand, mit dem das Opfer keinen Kontakt gehabt hat zu der Zeit, nicht wissen kann.
Nee, Nico, dann hatte die Mutter zufällig recht. Weil schau, nehmen wir mal an.
Viele Zufälle.
Ja, trotzdem wahrscheinlicher, als dass die tote Tochter dir erscheint und dir erzählt, wie ihr Tod abgelaufen ist. Schau mal. Wenn das tatsächlich so abgelaufen ist, würden ja ständig Geister irgendwem erscheinen, deren Tod nicht aufgeklärt werden konnte.
Das heißt, du würdest das eher glauben, wenn es häufiger passieren würde. Wenn häufiger Leute dran sitzen würden und sagen würden, meine Tochter ist mir erschienen, die wurde umgebracht.
Ja, wenn das danach auch verifiziert werden kann.
Also ich weiß ja nicht. Wie gesagt, was wäre wenn? Lass ich jetzt einfach so stehen. Da könnt ihr ja auch mal drüber nachdenken und uns dann eure Meinung schreiben, ob ihr das glaubt oder nicht. Gern bei Insta oder auch per Mail. Wir haben einen Mail-Account, den findet ihr in den Shownotes. Vielleicht könnt ihr Chris ja überzeugen. So, nächstes Thema. Wir haben ja schon gesprochen, es ist bald November.
Ja, und bevor wir Aufnahme gedrückt haben, hast du gemeint, du hast eine Sprachnachricht vor mir verheimlicht. Und du hast ein Thema für uns.
Das stimmt. Und zwar vom lieben Fabi.
Hallo ihr beiden. Also ich habe erst vor kurzem tatsächlich angefangen, den Podcast zu hören. Bin jetzt auch fast durch bei den aktuellen Folgen. Und nachdem ihr ja immer mal wieder nach Empfehlungen für neue Folgenideen sucht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht mal so das Herbstthema einbringe, weil jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, da ist es immer so neblig. Ich fahre über noch eine sehr dunkle Landstraße und ich dachte mir, dass das so ein bisschen zum Vibe passen könnte und dass ihr dazu vielleicht so ein paar Themen raussuchen könnte. Das wäre ja eigentlich ganz cool.
Ich glaube, das finde ich tatsächlich jetzt gruselig. Vielleicht sogar gruseliger als deine Geistergeschichte. Weil immer, wenn ich mit Lisa, mit meinem Hund, rausgehe und es ist so eine gruselige, nebelige Stimmung. Hm. Weißt du, das ist ja ein ganz anderes Feeling. Wenn du da im Wald spazieren bist und dann steigen da so Nebelschwaden auf oder du kommst auf eine Lichtung und dann ist es so ein ganz spezieller Vibe. Irgendwie freue ich mich schon auf die Zeit. Gleichzeitig finde ich das aber auch immer dezent gruselig. Mhm. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ja, kann ich mich gut reinfühlen.
Ja, also Ich auch, vor allem wenn ich irgendwie Frühschicht habe oder sowas, dann weiß genau, welches Gefühl du meinst. Ich habe dann nur eine Frage nochmal an dich. Warum findest du das gruselig, wenn du nicht an so Geister und paranormales Zeug glaubst, an so ein mysteriöses? Weil was soll hinter dem Nebel sein?
Ich weiß es nicht. Vielleicht dadurch, dass ich Horrorfilme schaue und so. Das ist irgendwie ein ganz spezieller Vibe. Ich kann es gar nicht erklären. Weil ich denke jetzt nicht, dass mir irgendein paranormales Wesen entgegenkommt. Aber oder irgendwo, ich denke jetzt nicht, dass mich ein Fluch befällt.
Ja, klar. Aber ja, ich verstehe es ja, weil das ist mystisch so. Und vor allem, wenn man nicht sehen kann, wenn man nicht durchsehen kann, kann ja sonst was lauern und dann spielen die Gedanken verrückt. Aber irgend so ein kleiner Teil muss ja dann drin sein. Ich stell's nur in den Raum. Egal. Auf jeden Fall bist du in 2 Wochen mit einem True-Crime-Fall wieder dran. Zum Thema Natur jetzt.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was du uns damit bringst. Ihr, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, folgt uns gerne auf Insta und TikTok. Schatten und
natürlich
Skandale.
Hier, wo auch immer ihr diesen Podcast hört.
Ja, ich wollte nur gerade noch dazwischen sagen, dass wir bei Insta und TikTok noch Videos posten, die nicht unbedingt was mit den Folgen an sich zu tun haben. Natürlich auch Ausschnitte aus den Folgen, aber auch Sachen, die sonst passieren. Deswegen folgt uns gerne da. Und natürlich, wo immer auch ihr den Podcast hört, das würde uns sehr freuen und uns auf jeden Fall was helfen und Gutes tun.
Ja.
Dann bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.